Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mal wieder hektische Bewegungen im großen Wahljahr. Kennen wir ja, ne? Sowohl vor Bundestags- als auch vor Landtagswahlen. Da kommen die Parteien mit Ideen um die Ecke, um möglichst viele Wähler noch einzusammeln. Die Agenda Ost könnte sowas sein. In 3 Bundesländern stehen dieses Jahr nämlich Landtagswahlen an, im Osten, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Agenda Ost, von der heute alle gesprochen haben? Eine Agenda von CDU und SPD. Es ist ein Thema in dieser Podcast-Episode des Updates.
Es sind auch ganz oft so, ja, gefühlte Wahrheiten. Also zum Beispiel, wenn man sich mit den Menschen hier unterhält, gerade mit der älteren Generation, dann kommt immer wieder das Thema, ja, unsere Renten sind noch nicht so komplett angeglichen.
Ilka Knigge ist mit im Studio. Hello.
Hello.
Oder soll ich eher sagen, ey du Olle.
Dann nenne ich dich aber auch Alter.
Ja, weil die Sprache wird zunehmend aggressiver, auch in der Popmusik.
Ja, genau. Da gibt es eine neue Studie eines Forschungsteams aus Michigan. Die haben die Lyrics der erfolgreichsten Songs der letzten 70 Jahre etwa untersucht und rausgefunden, dass die Texte aggressiver geworden sind und auch weniger Freude ausdrücken. Und ich habe mir mal angeschaut, woran das liegen könnte.
Darüber sprechen wir in diesem Podcast und wir wollen wissen, was unsere Stimme eigentlich über uns verrät. Denn wir werden ja immer häufiger aufgezeichnet beim Telefonieren.
Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden.
Unsere Stimmdaten könnten in Zukunft analysiert werden, um uns zum Beispiel gezielt bessere Angebote zu machen am Telefon. Was dahinter steckt, das hört ihr hier im Update-Podcast vom 28. Januar 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören. Und was auch noch extrem spannend ist, wir sprechen über Verbrecherzwillinge, eineiige Zwillinge, die einfach gegenseitig vor Gericht behaupten, er war's, nein, er war's, nein, er war's. Kann man die überführen? Es gibt eine Methode. Das auch gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Nächstes Jahr sind wir 30 Jahre zusammen. 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands. Wow. Und trotzdem gibt es immer noch riesige Unterschiede zwischen Ost und West. Bei den Löhnen, bei der Wirtschaftskraft, beim Lebensgefühl auch. Und genau dieses Lebensgefühl, dass sich viele Menschen in Ostdeutschland ja so eher so abgehängt fühlen, das macht den Parteien vor den Landtagswahlen im Herbst Sorgen. In Ostdeutschland, da stehen in diesem Jahr Wahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen an. Und da könnte die AfD auf jeweils mehr als 20% kommen. Vielleicht auch deshalb haben sich CDU und SPD jetzt vorgenommen, sich mehr um den Osten zu kümmern. Beide Parteien haben heute ihre Agenda Ost präsentiert. Katharina Hamberger im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Was steckt denn dahinter, hinter dieser Agenda Ost?
Nun ja, diese Agenda Ost hat im Endeffekt zwei Ausgangspunkte. Das eine ist 30 Jahre Mauerfall in diesem Jahr, jährt sich. Das andere sind natürlich die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst dieses Jahres, die anstehen und wo beide Parteien, SPD und CDU, natürlich wieder Punkte gewinnen wollen. Da geht es im Endeffekt jetzt um Pläne, wie man eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreichen will, weil die ja eben 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht gegeben ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen Wahlkampfprogramm natürlich oder Wahlkampfstart jetzt auch der beiden Parteien.
Aber war das Zufall, dass beide GroKo-Parteien heute am gleichen Tag ihre Ostagenda vorgestellt haben?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die wir uns ja auch gestellt haben. Die SPD aber hatte tatsächlich eine Klausur jetzt zu diesem Thema mit den Ostlandesgruppen. Bei der CSU war es angekündigt, dass man sich mit 30 Jahren Mauerbau beschäftigen will. Und das war auch Thema bei der Klausur des Vorstandes jetzt Anfang des Jahres. Ansonsten hat man das Gefühl, war es eher Zufall, weil man wahrscheinlich wohl das Ganze als Wahlkampfstart sieht. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei der CDU war es auch nicht angekündigt, Ende vergangener Woche dieses Thema auf die Agenda zu nehmen. Vielleicht hat man gesehen, dass die SPD das macht und hat dann nachgezogen.
Gut, sich mit dem Thema 30 Jahre Mauerfall zu beschäftigen, sich vorzubereiten auf den Wahlkampf, das an sich ist ja, kann man machen, ja, aber man braucht natürlich auch Ansätze, man braucht Inhalte. Haben Sie denn irgendwas gesagt, was Sie vorhaben und wie Sie es in die Tat umsetzen wollen?
Ja, tatsächlich. Also die CDU hat 21 Punkte vorgelegt, die SPD hat 12 Punkte vorgelegt. Da ist schon einiges drin. Das geht grundsätzlich erstmal so in ganz ähnliche Richtungen, was den Grundtenor betrifft. Also man hat eine ganz positive Ansprechhaltung, man will Chancen nutzen, man will das irgendwie den Osten eben nicht so negativ darstellen, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren passiert ist. Andrea Nahles zum Beispiel hat davon gesprochen, dass man die Problemlösungskompetenz der Menschen nutzen möchte. Bei der CDU hat man das ehrenamtliche Engagement sehr gelobt der Menschen, die in den ehemaligen DDR-Bundesländern leben, jetzt eben in den ostdeutschen Bundesländern. Man will da nach vorne schauen, man will auch gebrochene Biografien vielleicht mit einbeziehen in eine zukünftige Politik. Wie kann man damit umgehen? Und dann gibt es ganz konkrete Vorschläge. Da gibt es Dinge, die sich überschneiden. Da ist zum Beispiel der Ausbau von digitaler Infrastruktur, also Glasfaser. Mhm. Auch, dass man Bundeseinrichtungen in den Osten verlegen möchte. Die Grundrente ist ein Thema, also eine Rente, die sozusagen über der Grundsicherung liegt und die jemanden, der nicht besonders viel Rente bekommen würde, einen gewissen Lebensstandard sichert, sodass der auch nicht zwingend zum Amt gehen muss und dann nochmal Grundsicherung beantragen muss. Mhm. Und dann gibt es aber auch Unterschiede. Die SPD fokussiert sich stärker auf das Thema Löhne, dass die angeglichen werden. Bei der CDU kommen so Punkte zum Beispiel vor wie stärkere Grenzsicherung der Ostgrenzen.
Okay, glaubst du, die möglichen hohen Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen im Herbst könnten damit, also mit dieser großen Agenda Ost, verhindert werden?
Das ist tatsächlich eine relativ schwere Frage. Ich finde es wichtig, dass diese Themen jetzt mal im Fokus stehen, dass man das auch mit einer Art positiven Erzählung verknüpft. Ich glaube, das kann auch den beiden großen, zum Teil, wenn man sie noch als Volksparteien bezeichnen will, helfen. Mhm. Und auch vielleicht den einen oder anderen Wähler eben von der AfD wieder wegholen. Die Frage ist allerdings, wie viel Boden da noch gut zu machen ist, weil es könnte auch sein, dass es für den einen oder anderen eben schon zu spät kommt. Wenn man sich mal die Umfragezahlen anguckt, die SPD ist in Brandenburg eigentlich ein Stammland, seit der letzten Landtagswahl um 10 Prozentpunkte in den Umfragen gefallen, die CDU in Sachsen und in Thüringen jeweils um 10 Prozentpunkte. Also da ist einiges aufzuholen, um am Ende tatsächlich eine stabile Regierung in diesen Ländern wieder bilden zu können. Und da müssen die Parteien jetzt tatsächlich hoffen, dass sie dann noch glaubwürdig erscheinen in diesen Bundesländern und wieder Wähler binden können.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Katharina Hamberger im Berliner Hauptstadtstudio zur Agenda Ost. Die wurde heute von SPD und CDU vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jammern geht immer, sowohl im Westen als auch im Osten als auch im Norden. Und wie wir wissen, können auch die Süddeutschen gut jammern. Also braucht sowas wie eine Agenda Ost überhaupt noch im Jahr 2019? Und darüber habe ich mit Paul Schäfer von der Jungen Union in Sachsen gesprochen. Er ist Jahrgang 1993, das heißt, die Trennung Deutschlands in Ost und West hat er gar nicht erlebt. Herr Schäfer, warum braucht es noch immer sowas wie eine Agenda Ost bei uns?
Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, dass ich den Vorstoß ganz gut finde. Ich denke, fast 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands ist so eine ganz gute Wegmarke, um nachzuschauen, wo denn vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen im Argen liegt, wo eventuell Nachholbedarf auch besteht. Und ich denke, in einigen Dingen ist das schon noch der Fall, dass sich vor allen Dingen auch Menschen in Ostdeutschland nicht in dem Maße gewertschätzt und gewürdigt fühlen, wie sie sich das ganz gern wünschen würden. Das hat zum einen Ursachen im wirtschaftlichen Bereich, dass eben zum Beispiel große Konzerne so gut wie gar nicht hier ansässig sind, dass die Industrie hier nicht so entwickelt ist wie in den alten Bundesländern. Das hat aber, glaube ich, auch ganz viel mit einem Gefühl zu tun, damit man sich so ein Stück weit auch unterlegen fühlt in manchen Gebieten.
So, und an so ein Gefühl ranzukommen und da noch was zu bewegen, zu verändern, wie macht man das?
Das ist natürlich nicht so einfach, ansonsten wäre das, glaube ich, auch in 30 Jahren abschließend schon gelungen. Ich glaube, in der Elterngeneration oder in der Großelterngeneration, die sozusagen in der Zeit der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung entweder kurz vorm Rentenalter waren oder eben in dem Alter zwischen 20 und 30 Jahren alt waren, die fühlen sich ganz oft nicht wertgeschätzt, ihre Lebensleistung nicht anerkannt. Und ich glaube, da sollte man immer wieder Signale senden, dass man das wohl schon sieht, dass dort auch vieles geleistet wurde von diesen Menschen.
Aber wie können wir als Gesellschaft, wie kann die Politik mehr wertschätzen, was übrigens natürlich auch gleichermaßen für den Westen gilt, weil hier gibt es auch genug Leute, die sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen im Alter.
Ja, richtig, richtig. Ich glaube, es sind auch ganz oft so gefühlte Wahrheiten. Also zum Beispiel, wenn man sich mit den Menschen hier unterhält, gerade mit der älteren Generation, dann kommt immer wieder das Thema, unsere Renten sind noch nicht so komplett angeglichen. Wenn man mal fragt, was denken Sie denn, was der Unterschied zwischen Rente Ost, Rente West ausmacht, dann kommen da teilweise horrende Zahlen ins Gespräch. Das ist aber nicht so. Also wir sind ja jetzt schon fast da auf Augenhöhe und ich glaube, dass man auch nicht nur diesen Gefühlen Vorschub leisten darf, sondern auch erzählen muss, was denn gut läuft, was denn in den letzten Jahren besser geworden ist. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum, auch immer wieder Erfolge eben zu sagen, was beim Thema Stärkung des Ostens der neuen Länder passiert ist.
Also was ich daraus höre, es geht weniger um Geld. Es sind ja auch immerhin fast 160 Milliarden an die ostdeutschen Länder geflossen durch den Solidarpakt II. Es geht mehr um Kommunikation, um sich gegenseitig zuhören. Aber ist das nicht vielleicht auch sowas wie ein verzweifelter Versuch, Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückzugewinnen?
Das würde ich jetzt so nicht sehen. Also gerade in Bezug auf Sachsen kann man ja sagen, dass die CDU seit der Wende und seit der Wiedervereinigung hier immer in Regierungsverantwortung war und ja tatsächlich in den vergangenen Jahren besonders der Freistaat Sachsen von den neuen Bundesländern eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen hat. Aber wir stehen ja hier in Sachsen, auch wie in Brandenburg zum Beispiel, jetzt wieder vor einem neuen Strukturwandel. Gestern hat die Kohlekommission ihr Abschlusspapier vorgelegt. Das ist natürlich gerade für die Menschen hier in der Lausitz, in Sachsen und in Brandenburg ganz, ganz entscheidend, was da jetzt kommt. Und ich denke, da muss Politik ganz einfach zuhören, die Sorgen und Nöte der Menschen in den Regionen mit ihren spezifischen Problemen hören und versuchen, Lösungen zu finden, Antworten zu finden, dass diese Menschen eben auch in diesen ländlichen Regionen, die leider oft als abgehängte Regionen zählen, in Zukunft auch gut und gerne leben können. Und ich denke, dass die CDU hier in Sachsen, aber auch viele andere gesellschaftliche Akteure sehr bemüht sind, um eben immer wieder neue Perspektiven zu schaffen, Probleme anzupacken.
Die Agenda Ost. Was tun für ein besseres Gefühl? Paul Schäfer von der Jungen Union in Sachsen war das hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu Facebook gehört ja mittlerweile vieles, was wir nutzen. Instagram, WhatsApp, Oculus, Virtual Reality gehört auch zu Facebook. Bisher funktionieren diese Plattformen weitgehend getrennt voneinander. Also wenn ich auf WhatsApp chatte, dann nur dort. Wenn ich auf Instagram jemanden eine Nachricht schreibe, aber das gleiche jemand anderem mitteilen will, der nur auf Facebook ist, dann muss ich das Copy und Pasten bei Facebook dann nochmal verschicken. Aber jetzt hat Facebook eine neue Idee. Das soll sich in Zukunft ändern. Es soll eine Art Mega-Chat-Plattform geben. Markus Schuler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent, live aus dem Silicon Valley. Guten Abend.
Guten Abend nach Deutschland.
Was hat Facebook genau vor und warum?
Naja, Facebook möchte die technische Infrastruktur für alle drei Dienste zusammenlegen, sprich für WhatsApp, für den Facebook Messenger und für Instagram. Dort gibt es ja auch so eine kleine Chat- und eine Nachrichtenfunktion. Bis 2020 soll das dann fertig sein. Das zumindest hat die New York Times erfahren. Und sie zitiert vier Facebook-Mitarbeiter, die aber anonym bleiben wollen. Vorteil für den jeweiligen Nutzer, er kann dann Nachrichten von einem Dienst zum anderen schicken, muss also zum Beispiel kein Facebook-Konto haben. Es ist aber keine einheitliche Messenger-App geplant. Vorteil für Facebook, es kann sein Netzwerk vor der Politik schützen. Denn wenn erstmal alle drei Dienste auf einer Plattform laufen, dann kann man Facebook viel schwieriger zerschlagen.
Mhm. Bisher ist es ja so, wer seine Daten komplett schützen will, der sollte weder bei Facebook noch bei Instagram noch bei WhatsApp unterwegs sein. Aber wer keinen Bock auf Werbung hat, der war wenigstens bei WhatsApp davon verschont. Bedeutet diese Verschmelzung der auch Datenbanken jetzt, dass das alte Versprechen, WhatsApp bleibt werbefrei, gebrochen wird?
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Facebook hätte aber einen anderen Vorteil, denn wenn alle drei Plattformen auf einer Plattform dann laufen, könnte es unsere Adressbücher besser auslesen und dann gucken, wer hat zum Beispiel keinen Instagram-Account oder wer hat überhaupt noch keinen Account in dieser sogenannten Facebook-Familie und könnte dann die Leute anschreiben und sagen, hey, möchtest du nicht einen WhatsApp-Account eröffnen oder einen Instagram-Account eröffnen? Und das würde dann natürlich die Nutzerschaft nochmal von Facebook vergrößern. Und wenn die Nutzerzahl größer ist, kann natürlich Facebook auch viel besser Werbung verkaufen.
Okay, wenn jetzt die WhatsApp-Daten dann in Zukunft auch die Facebook-Datenbank füttern, dann wäre das aber vielleicht für den einen oder anderen ein Argument, bei Facebook aufzuhören, also Facebook zu verlassen. Und die Plattform verliert ja bereits jetzt immer mehr an Relevanz. Sieht Mark Zuckerberg diese Gefahr nicht?
Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist und ob er diese Gefahr sieht. Ich glaube, er kann bei dieser Zusammenlegung ja eher seine Daten vergrößern. Dann eben, wenn man alle drei Dienste zusammennimmt, kommt man auf Pi mal Daumen 3 Milliarden Nutzer weltweit. Instagram ist da jünger positioniert als beispielsweise jetzt WhatsApp oder Facebook. Also dort ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber ich glaube, das Hauptargument für Zuckerberg, diese Zusammenlegung jetzt voranzutreiben, ist, weil er Bammel hat, dass in Brüssel oder in Washington die Politik auf die Idee kommen könnte, Facebook zu zerschlagen, weil sie sagt, dieses Unternehmen, dieser Konzern ist mittlerweile so mächtig geworden, dass er ein Monopol darstellt.
Wir erinnern uns, der WhatsApp-Gründer, der hatte vergangenes Jahr Facebook verlassen. Wohl im Streit hieß es damals. Hatten sich damals schon solche Reformen angekündigt und er wollte da nicht mitmachen?
Da gab es wohl immer wieder Zoff zwischen Jan Koum, dem WhatsApp-Gründer, und Mark Zuckerberg. Koum hat sich aufkaufen lassen mit WhatsApp, weil Zuckerberg damals versprochen hat, hey, ihr bleibt weiterhin autonom, ihr bleibt ein eigenständiges Unternehmen. Und dann zeichnete sich so im Laufe der Monate ab, dass Mark Zuckerberg doch nicht WhatsApp unbeschadet lassen wollte. Er wollte vor allem an die Nutzerdaten von WhatsApp ran, um die Datenbanken abzugleichen, und er wollte die Verschlüsselung reduzieren. Da hat sich Jan Koum erfolgreich gegen gestemmt, und diese neue Plattform übrigens, so ist durchgedrungen, die soll end-zu-end verschlüsselt werden, jedenfalls was die Nachrichten angeht. Aber diese Metadaten bei solchen großen Plattformen, die sind in der Regel nicht verschlüsselt. Das heißt, wer kommuniziert mit wem von wo aus? Und dieser riesige Datensatz, der dürfte natürlich in Zukunft, so denn diese technische Plattform kommt, auch für Leute interessant sein, die sich dort einhacken wollen.
Aus dem Silicon Valley, Markus Schuler, über die Facebook-Pläne, die Plattform des Konzerns mehr verschmelzen zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er war es. Ja, wer denn jetzt? Die sehen ja beide sehr gleich aus. Insofern, wir wissen nicht, wer es war. In Italien, da sind gerade mal wieder Zwillingsbrüder freigesprochen worden, weil die Richter nicht feststellen konnten, wer von den beiden welche kriminelle Tat begangen hat. Es geht da um schwere Einbrüche und Körperverletzungen. Beide haben den gleichen Haarschnitt, beide haben die gleichen Tattoos und ihre genetischen Profile, die sind nahezu identisch. Was also tun? Das klären wir mit dem Forensiker und Kriminalbiologen Marc Benne. Mark, also die Ermittler haben DNA am Tatort festgestellt. Da denke ich jetzt, DNA gefunden, eindeutige Sache. Aber das ist bei Zwillingsbrüdern nicht ganz so einfach. Warum nicht?
Weil wir, wenn wir genetische Fingerabdrücke machen, immer eine festgelegte Anzahl von Merkmalen angucken. Da haben wir uns seit vielen, vielen Jahren darauf geeinigt, so spätestens seit Anfang der 1990er Jahre. Genetische Fingerabdrücke sind 1985 erfunden worden. Und deswegen schauen wir auf Bereiche, die bei eineigen Zwillingen leider genau gleich sind. Das müsste man nicht so machen. Es gäbe auch andere Bereiche auf der menschlichen Erbsubstanz, die sich stark unterscheiden, nämlich aus dem Immunsystem. Die sind aber komplizierter zu gewinnen. Also sind wir sozusagen auf Nummer sicher gegangen, haben gesagt, wir nehmen die, die wir auf jeden Fall in Sperma, Blut, Haaren, Urin, Kot und so weiter finden. Und dann haben wir also sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner mit dem kleinen Nachteil, dass man eben eineige Zwillinge nicht unterscheiden kann.
Okay, aber man kann sie unterscheiden, weil sie haben nicht komplett identische genetische Informationen.
Ganz genau, das hast du richtig formuliert. Zufälligerweise, das ist wirklich jetzt ein verrückter Zufall, haben der Kollege Daniel Schlieper und Andreas Ehrlich und meine Wenigkeit, als wir alle noch in Köln an der Uni gearbeitet haben, eine Methode veröffentlicht, wie man tatsächlich eineiige Zwillinge unterscheiden kann, indem man diese schon kurz erwähnten Bestandteile der Immunsystems-DNA benutzt. Also das sind sogenannte B-Zellen, die im Knochenmark gebildet werden, und dann wird, je nachdem, was du so einatmest, was du isst und welchen Umweltreizen du immunologisch ausgesetzt bist, wird das also verschieden zusammengebastelt, wie du darauf reagierst, also wie du das abwehrst, was für deinen Körper nicht so gut ist. Und diese Ketten, die sind super unterschiedlich. Also da kann man theoretisch, wir haben das mal ausgerechnet, 10 hoch 10 verschiedene Kombinationen finden. Und wenn die jetzt jemand am Tatort hinterlassen würde, wären die nie gleich. Also selbst dein Zwillingsbruder, oder wenn du eine Frau wärst, deine eineige Zwillingsschwester, hätte also dadurch, dass sie an der anderen Ecke des Raumes Pollen eingeatmet hat oder irgendwas anderes sich aufs Essen gestreuselt hat oder woanders im Urlaub war oder mit jemand anderem Sex hatte oder irgendwas, hätte die also im Immunsystem einen typischen anderen Fingerabdruck.
Braucht man dafür dann ganz spezielle Zellen, die man findet am Tatort?
Ja, genau, da brauchst du Zellen aus dem Blut. Die sind auch manchmal nicht so super häufig. Das heißt, man bräuchte am besten einen Zellsorter. Das ist ein Gerät, da kann man Zellen mit auseinandersortieren. Dann müsste man diese speziellen Zellen finden. Und es geht auch eigentlich nur, also in der Wirklichkeit, am echten Tatort, nicht im Kino jetzt, nur mit echten Blutzellen. Hm. Das funktioniert also immer dann, wenn zum Beispiel jemand sich an einer Glasscheibe schneiden würde oder wenn jemand sich bei einem Messerangriff selber mit dem Messer schneiden würde, was sehr oft passiert, dann würde das gehen. Und damals ist es dran gescheitert, als wir es gemacht haben, weil eben diese Zellen Zellsortieranlagen relativ aufwendig sind und weil alle gesagt haben, das passiert ja sowieso nicht, bis dann natürlich im Berliner KDW genau das passiert ist. Da haben zwei clevere Zwillinge, genauso wie du das jetzt gerade zitiert hast, haben dann immer gesagt, nee, das war aber mein Bruder. Und damit sind die dann auch vom Haken gekommen.
Eigentlich bräuchten in so einem Fall mit Zwillingen die Ermittler Fingerabdrücke, oder?
Ja, genau, das würde funktionieren. Die Linien auf unserer Haut und unter den Füßen und überhaupt an vielen Stellen des Körpers sind bei eineigen Zwillingen tatsächlich unterschiedlich, weil die im Mutterleib halt ein ganz klein bisschen verschiedene Einflüssen ausgesetzt sind. Und so kommt das, dass die Linien tatsächlich unterschiedlich sind. Das wäre super und eine ganz klassische kriminalistische Erkennungsmethode.
Das heißt, wenn Zwillinge Verbrechen begehen und mit Handschuhen unterwegs sind, dann kann man ihnen quasi nichts nachweisen oder es wird sehr kompliziert und teuer.
Ja, ich würde mich allerdings nicht darauf verlassen. Unsere Erfahrung ist, wenn mal was wirklich Schlimmes passiert, also wenn es zum Beispiel nicht nur um Juwelen geht oder um irgendwelche Uhren oder sowas, die geklaut werden, sondern wenn dann wirklich mal ein Kind stirbt oder getötet wird oder vielleicht sogar noch lebt und während dieser Entführung dann irgendwas Schlimmes passiert, dann auf einmal ist das Geld da. So teuer ist das natürlich alles nicht. Nur bei uns im Bereich der Forensik sind wir ja immer nur die, die die herunterfallenden kleinen Zuckertröpfchen auflecken, die aus dem großen industriellen Bereich kommen. Aber ich denke, es muss nur was Schlimmes passieren und dann wird kein Mensch mehr sagen, das ist zu teuer. Und dann werden die unsere schöne kleine Veröffentlichung von 2003, glaube ich, blitzschnell wieder ausgraben.
Also würdest du nicht sagen, Zwillinge können das perfekte Verbrechen begehen?
Ich glaube, es gibt eh keine perfekten Verbrechen, wenn ich jetzt noch mal was Poetisches sagen darf. Denn Verbrechen und unsoziales Verhalten sind immer unschön. Das heißt, jedes Verbrechen ist automatisch nicht perfekt.
Ob KDW-Raub in Berlin oder Körperverletzung in Italien, eineige Zwillinge können sich rauswinden, aber unter Umständen können sie dann trotzdem am Ende überführt werden durch bestimmte Methoden. Forensiker und Kriminalbiologe Marc Bennecke war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt das. Und dann seid ihr an irgendeiner Hotline dran und es kommt der Satz. Sind Sie einverstanden mit der Aufzeichnung des Gesprächs zur Verbesserung der Servicequalität? Und man sagt dann immer, ja, okay, nehmt das mal auf. Aber ist das wirklich eine gute Idee, dass wir da aufgenommen werden? Es soll nämlich Firmen geben, die arbeiten mit psychologischer Spracherkennungssoftware, um ihre Abläufe zu optimieren, um früh zu erkennen, was wir eigentlich wollen, wie gelassen wir sind oder wie gereizt wir sind, um uns dann entsprechend helfen zu können, sagen sie. Die Technik kann aber noch mehr. Sie kann Aussagen über meine Persönlichkeit treffen und sogar herausfinden, ob ich vielleicht krank bin. Über den Stand der Technik und was uns davon vielleicht sogar beunruhigen sollte, Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Das Szenario. Mal angenommen, ich rufe meine Kfz-Versicherung an.
Schönen Tag.
Einfach nur, weil ich, sagen wir, den Zahlungsmodus umstellen will. Von Viertel auf halbjährlich. Und jetzt fragt die Stimme, ob aufgezeichnet werden darf.
Sollten Sie damit einverstanden sein, drücken Sie auf Ihrer Tastatur kurz die 1 oder sagen Sie ja.
Sag ich dann ja? Sag ich ja, obwohl ich weiß, dass meine Sprache und meine Stimme anderen verraten, welche Persönlichkeit ich habe, wie ich stimmungsmäßig drauf bin, ob ich krank bin. Ich sag Hallo und die Software weiß, ob ich Parkinson im Frühstadium habe oder Schizophrenie oder an posttraumatischen Belastungsstörungen leide oder an einer Depression. Wer sagt denn da noch einfach ja?
Ich sag immer ja.
Christian Greb ist Mitbegründer der Firma Presire in Aachen und heute ihr IT-Chef. Die Firma ist darauf spezialisiert, Sprache und Text psychologisch auszuwerten. Aussagen darüber zu treffen, wie Sprache wirkt, aber eben auch, was sie über den Sprecher verrät.
Wir können herausfinden, was sie transportieren. Also wirken sie frustriert, verärgert, gereizt, emotional positiv, optimistisch.
Christian Greb und ich haben uns für einen Beitrag schon einmal getroffen. Über 3 Jahre ist das her. Damals habe ich telefonisch Fragen beantwortet, 15 Minuten. Dann hat Presire analysiert. Worthäufigkeiten, ob ich eher Mann und ich sage oder wir, ob sich meine Stimme verändert, wenn ich erst vom Sonntagmorgen erzähle und dann von der Arbeit, wo ich Pausen mache und wo besonders schnell und undeutlich rede. Dann bin ich zu ihm nach Aachen gefahren. Und da gab es eine merkwürdige Gesprächssituation.
Ich weiß jetzt ziemlich viel über Sie im Moment. Mehr als Sie über mich wissen, im besten Fall.
Ich sei neugierig, mehr theoretisch als pragmatisch. Und so eine gute halbe Stunde hat er mir Dinge über mich erzählt und das meiste, das stimmte. Auch was den Faktor Verträglichkeit angeht.
Es gibt Personen, die vielleicht etwas hilfsbereiter, höflicher, zuvorkommender sind, die sich sehr immer auf andere fokussieren. Das machen sie nicht.
Damals, vor 3 Jahren, war das schon ein mächtiges Tool. Und heute? Krebs sagt, die Analyse funktioniere jetzt noch feiner. Und auch neue Anwendungsbereiche seien dazugekommen.
Zum Beispiel, dass Unternehmen sowohl in der Kommunikation ihrer Führungsmannschaften, also Führungskultur, als auch in der Wahrnehmung nach außen, was transportieren wir über Websites, über Broschüren, über bestimmte Verteilungen von bestimmten Informationen des Unternehmens, dass sehr, sehr stark dieses Wie wirke ich nach außen eine Rolle spielt.
Nach wie vor nutzen Personalabteilungen die Software, um sich ein Bild über Bewerber zu machen. Ob der oder die Neue auch zuverlässig ist, strukturiert. Was gerade zusätzlich zu dem neu entsteht, ist der Bereich Kundendialog und wie ich den steuere. Das nennt sich Routing oder wie Krebs sagt, Routing.
Das bedeutet, E-Mails oder andere Textdokumente zu clustern. Also ist jemand besonders verärgert, emotional negativ, wie kann ich ihn abholen? Und diese Zustände besser und schneller zu greifen, weil da sowohl die Zufriedenheitsquote sehr stark von abhängt, als auch die Facette der Prozessgeschwindigkeit.
Einerseits kann die Technologie Persönlichkeitsmerkmale identifizieren und Krankheiten erkennen. Doch darauf ist die Software in Krebsunternehmen gerade nicht spezialisiert. Dafür kann sie helfen, herauszufinden, was will der Typ und wie ist er in diesem Moment drauf.
Dieser Text ist jetzt über 70% verärgert oder eskalierend und dann werden mit dem Unternehmen bzw. das Unternehmen entscheidet, welche Maßnahmen dann erfolgen. Kommt es dann direkt zum First-Level-Support? Ist dafür ein bestimmter Agent zuständig?
Es geht um die Beschleunigung der Abläufe. Die Befürchtung, dass ich da meinen stimmlichen Fingerabdruck abgebe und privateste Informationen hinterlasse, hält Greb für unwahrscheinlich.
Also datenschutzrechtlich ist mein Stand, dass es zumindest die Kundenseite erst analysiert werden darf, wenn dieser Zusatz erfolgt, dass die Sprache nach bestimmten Kriterien zusätzlich analysiert wird.
Das bestätigt auch unser Justiziar. Informierte Einwilligung nennt sich das. Wird die nicht explizit gegeben, dürfen die aufgezeichneten Gespräche auch nicht durch so eine Software analysiert werden. Auf der einen Seite haben wir eine psychologisch mächtige Technologie. Auf der anderen Seite den Wunsch, Kundendialog besser zu managen. Das Szenario, dass bei Anrufen meine Versicherung auf einmal tief in meine Seele blickt und alles über meine Krankheitsgeschichte weiß, ist wohl nicht begründet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zumindest so lange, bis irgendjemand dieses Vertrauen zerstört.
Vielleicht ist es aber trotzdem gut, das Thema im Auge zu behalten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den Klassiker hier, den kennen wir alle. Bill Haley, Rock Around the Clock Tonight. Die Lyrics sind sehr, sehr simpel. Wir rocken rund um die Uhr heute Nacht. 1, 2, 3 Uhr, 4 Uhr, Rock. Ziemlich fröhlich, wenig aggressiver Text ist das. Und das hat sich geändert seit den 50er Jahren, sagt eine neue Studie eines Forschungsteams der Lawrence Technological University in Michigan. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, was genau hat sich denn an Texten in der Popmusik geändert?
Der Tone, sagt das Forschungsteam, also eigentlich die Stimmung, die durch die Texte rüberkommt. Und zwar ist die über die letzten Jahrzehnte immer weniger freudig und immer aggressiver geworden. Mhm. Noch dazu äußern sich dann Gefühle wie Angst und Abneigung auch häufiger in den Texten als noch vor 60, 70 Jahren. Und das ist mit nur wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise so einer recht angstfreien Phase Ende der 90er Jahre so zusammen.
Und in dieser Studie ging es ja nur um die Lyrics, also um die Songtexte. Melodie, Genre etc. wurden da überhaupt nicht berücksichtigt. Das sind ja auch Dinge, Melodie und so, hat sich ja auch geändert. Gibt es da einen Zusammenhang?
Der liegt ziemlich nahe, vor allem weil in den verschiedenen Musikgenres ja dann auch über verschiedene Themen gesungen wird. Hans Nieswand, der ist künstlerischer Leiter des Instituts für populäre Musik an der Folkwang-Uni und der sieht da vor allem einen Zusammenhang mit dem Auftreten von Rapmusik.
Rap ist seit den unschuldigen Anfängen Ende der 70er Jahre, als das im Prinzip eine Partymusik war, doch zu einer ziemlich harten Musik geworden. Ich kritisiere das nicht. Ich denke, dass es sehr, sehr viel gute Rapmusik gibt, die die Wahrheit sagt. Es gibt auch sehr viel schlechte und zynische Rapmusik, die Gewalt verkauft. Aber das spielt sicherlich eine große Rolle, die Dominanz von Rap.
Und da Rap ja mittlerweile ziemlich viel in den Charts ist, kamen dann auch wahrscheinlich ziemlich viele Rap-Lyrics in diese Analyse.
Wie genau hat das Forscherteam die Lyrics ausgewertet?
Mithilfe eines Tools, das heißt Tone Analyzer. Und dieser Tone Analyzer, der hat die Worte und Sätze der Songs quasi nach Stimmungen kategorisiert. Also das war so eine quantitative Analyse mithilfe von künstlicher Intelligenz. Einbezogen wurden dabei die Songs der Billboard Top 100 der Jahre 1950 bis 2015, also die Songs der amerikanischen Charts. Und du hast ja eben auch schon ein Beispiel aus den 50ern gespielt,
Rock Sehr
Around
alt.
The Clock,
ja.
1955. Diese Zeit steht laut Studie für eine Phase der Freude, also die 50er Jahre. 2015, so sagt die Studie, ist dann der Peak der Aggressivität der Texte. Da waren zum Beispiel Songs wie dieser hier in den Charts ganz oben.
Hoosier, take me to church.
Sehr negativer Text auf alle Fälle. Zeilen wie: Die Sonntage werden immer düsterer. Jede Woche gibt's neues Gift. Wir wurden verdorben geboren. Oder: Ich werde dir meine Sünden beichten und du kannst dein Messer schärfen. Gleichzeitig war aber auch dieser Song hier ziemlich weit oben in den Top 100.
Don't believe me, just watch.
Genau, Uptown Funk. Mit diesem Text: Girls, hit your hallelujah. Und dann Uptown Funk, gon' give it to ya. Total positive Lyrics. Eigentlich ähnlich wie in Rock Around the Clock. Heißt, es gibt diese positiven Lyrics auch 2015 noch. Die sind nicht weg. Die aggressiven, die dominieren aber laut der Studie.
So, das war jetzt alles Billboard-Charts. Sind diese Ergebnisse der Studie dann auch auf Deutschland übertragbar, die Media-Control-Charts?
Da Deutschland ja ziemlich geprägt ist von US-amerikanischer Musikkultur, wahrscheinlich ja. Also viele der Songs, die in den USA in die Charts kommen, sind ja dann auch später bei uns Hits. Und auch die schlechtere Stimmung auf der Welt, die sich in diesen Popsongs widerspiegelt, trifft auf uns zu, findet Hans Nieswand.
In den 50er und 60er, in den 70ern bis in die 80er, selbst teilweise auch noch in den 90ern, hat man eigentlich mit Optimismus in die Zukunft geschaut. Das ist irgendwie dem Menschheitskollektiv ein bisschen abhanden gekommen. Es gibt eigentlich kaum noch jemanden heutzutage, der denkt, die Zukunft, das wird super.
Heißt jetzt nicht, dass es keine andere Musik gibt, also dass gute Blicke auf die Zukunft nicht in der Musik vorkommen. Dennoch ist eben die Musik, die eben diese aggressiveren Tendenzen hat, in den Charts erfolgreicher, wird also von mehr Leuten gehört, spiegelt also wahrscheinlich eine Gesamtstimmung wieder.
Und ich glaube, deswegen hören so viele Menschen, auch ältere Menschen, gerne 80er, weil sie sagen, das war so die Stimmung, die ich damals hatte. Das war die Stimmung, die war gut. Ich habe positiv in die Zukunft geschaut und erinnert sie vielleicht ein bisschen daran.
Vielleicht, ja, könnte passen.
Africa von Toto oder so. Legen wir jetzt nicht auf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.